Jeder, egal wie viel Stunden Selbststudium und Ausbildung er vorher schon hatte, wird wissen, wenn man anfängt. Und ich denke, das ist als Personal Trainer nicht anders als Athletiktrainer. Wenn du das erste Mal auf dem Platz stehst oder das erste Mal mit einem Kunden irgendwas machst, es passieren Dinge, auf die bist du nicht vorbereitet. Und es passieren Dinge, da wirst du Fehler machen. Und rückblickend, deswegen auch eben, wie vorhin erwähnt, so wichtig, dass man darüber nachdenkt und eben das Ganze dann vielleicht nochmal ja, in Kontext setzt oder sich darüber Gedanken macht, ob man da richtig reagiert hat.
Hier haben wir Moritz.
Wir haben nicht den Moritz. Wir haben den Nils Heim wieder zu Gast. Wer den noch nicht kennt, der klickt am besten jetzt einmal auf Stopp, geht ein paar Folgen zurück und hört sich da einmal die Folge mit ihm an. Und dann könnt ihr auch ein bisschen mehr erfahren, wer der Nils ist, was der so macht. Und ja, so viel dazu.
So viel dazu soll reichen. Der Nils hat ein neues, cooles Projekt am Start. Ich denke mal, damit können wir das Ganze einleiten, weil wir haben das letzte Mal natürlich auch nur viel gerantet und in letzter Zeit ist es auch total in den Trend gekommen, ganz viele Rant-Podcasts zu machen. Was wir aber cooler finden ist, wenn man nicht nur rantet, sondern wenn man auch umsetzt und versucht, was zu ändern. Und zumindest ist das das Ziel. Wir hoffen mal, er bleibt bei dem Ziel, das auch zu machen. Und da hat er zumindest mit ein paar Kollegen ein Projekt gegründet und ich denke mal, damit kannst du einfach mal einleiten, was du da genau gemacht hast.
Ja, schade, ich wollte eigentlich jetzt auch noch ein bisschen ranten, weil ranten macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man auch was produziert, ne? Genau, ja, wir haben ein Projekt gestartet, das sich die DKKA nennt, die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie. Genau, jetzt sind wir 6 Leute, also zusammen mit dem Christian Kirchhoff, dem Marvin Moos, dem Lutz Anders, dem Kevin König und dem Frank Täger, haben wir eine, ja, wir haben es am Ende dann Akademie genannt, gegründet, weil uns ja hauptsächlich eigentlich so die Trainersituation in Deutschland ziemlich gegen den Strich gegangen ist. Wir sind alle selber eigentlich als Coaches tätig in unterschiedlichen Bereichen, ne, vom Athletiktraining, Krafttraining, Kraft-Dreikampf bis aber auch ja, als Abnehm-Coach überall eigentlich vertreten. Und uns fällt es immer sehr, sehr schwer, wenn uns Leute fragen, wen wir empfehlen können außerhalb von unserem Metier oder vor allem vor Ort, welche ja, Personal Trainer wir da empfehlen können für die Leute. Und ja, wir da einfach keine Antwort wissen. Und das ist und zusammen mit unseren Erfahrungen im Bereich der Trainer ist uns das einfach so ein bisschen gegen den Strich gegangen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ranten ist cool, aber produzieren ist besser und man kann nicht erwarten, dass sich irgendwas an der Situation verbessert, wenn man nicht selber was zur Verfügung stellt, was eben einen besseren Mehrwert bietet als das, was bis jetzt da ist. Und deswegen haben wir eben die DKKA gegründet, um schlussendlich eine beziehungsweise mehrere Trainerausbildungen zu starten, die nächstes Jahr loslegen werden, um ja die Trainersituation in Deutschland einfach ein bisschen zu verbessern und langfristig natürlich immer mehr Trainer auszubilden, hoffentlich eben in Kooperation mit Fitnessstudio-Ketten vielleicht irgendwann, ja, um da einfach einen Mehrwert zu bieten, um erstmal überhaupt einen Haufen Trainer auf den Markt zu bringen oder auszubilden, die in der Lage sind, alle Basics erstmal grundlegend, evidenzbasiert ja, zu können. Das ist einfach schon mal ein Ding, was eigentlich ja nicht schwer wäre, wenn man es einfach mal so genau nimmt. Also von den Inhalten her ist es eigentlich gar nicht so viel, aber es gibt zu wenig von diesen Leuten. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig und das möchten wir ändern. Ja. Und dementsprechend sind wir gerade in der Planung für nächstes Jahr eine Basic Fitness Trainer Ausbildung zu starten und werden aber auch ganz viel Content bringen zu verschiedenen Bereichen. Wir werden Podcasts aufnehmen, Artikel hat es schon gegeben und wird es auch noch viel, viel mehr geben. Dann wird es Webinare geben Und was wir jetzt gerade auch am Planen sind, was sehr, sehr cool ist, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, ist ein Online-Summit, den wir starten werden, wo wir verschiedene Leute ja zu verschiedenen Themen gebeten haben, ihren Senf dazu zu geben und quasi im Rahmen von so einem 15- bis 60-minütigen Video oder mit Präsentation quasi ein Thema zu ganz verschiedenen Themen für Trainer quasi aufzuzeigen. Also was Fitness, was Sports Performance angeht, Krafttraining, all diese Bereiche, Verkauf, auch ganz, ganz wichtig, was wir, was viele Trainer auch nicht können oder leider nur können. Das ist immer so ein bisschen die Krux. Entweder sie können super viel verkaufen, aber haben keine Ahnung von dem, was sie da tun. Oder sie haben sehr, sehr viel Ahnung und können aber nichts verkaufen. Und das wollen wir auch ein bisschen zusammenführen. Und eben da haben wir ein Online-Summit vorbereitet, den wir auch bald announcen werden, ankündigen werden, wo es ganz verschiedene Speaker zu verschiedenen Themen geben wird in diesem Bereich für Trainer. Ja, jetzt habe ich 5 Minuten am Stück geredet und bin erst mal still.
Nee, ist ja cool. Ist ja ein sehr, sehr interessantes Projekt, was ihr da auf die Beine stellen wollt. Erfordert dann auf jeden Fall mehr als eine Person. Deswegen gut, dass ihr da so ein kompetentes Team zusammen habt. Kann man da schon genaueres zu sagen, wie ihr euch das vorstellt? Also, ich meine, du hast darüber gesprochen, Fitnesstrainer-Ausbildung in Deutschland, und ich habe ja auch selbst die Erfahrung gemacht, weil ich die Fitnesstrainer-A-Lizenz gemacht habe, die jetzt, sage ich mal, ja, ich will nicht sagen unnötig, es war wirklich ein wichtiger Punkt, dass ich es gemacht habe, um irgendeinen Einstieg zu finden, weil ansonsten darfst du ja auch in Fitnessstudios meistens gar nicht arbeiten. Besonders größere Ketten wollen ja auch irgendeine B-Lizenz haben, was in gewisser Weise auch gleich eine Hürde für euch sein könnte, erstmal, um die zu überwinden. Aber was konkret stellt ihr euch denn vor, wie eine Fitnesstrainer-Ausbildung genauer laufen sollte? Also A, hast du gesprochen über Verkaufen, das ist natürlich ein Punkt, aber dann auch in dem Zusammenhang die Basics kennenzulernen, evidenzbasiertes quasi selber erlernen von Wissen, irgendwie sich anzueignen. Was stellt ihr euch noch weiter darunter vor?
Genau, also zum einen ist natürlich ganz wichtig, dass für uns erstmal in so einer Basic-Ausbildung wirklich auch erstmal die fundamentalen Grundlagen gelegt werden, dass ein Trainer überhaupt in der Lage ist, da zu starten und sich davon auch weiterzubilden, weil ich meine, wir wissen auch alle, dass Weiterbildung super wichtig ist und das später kannst du dich krass spezialisieren, aber an Basics muss es erstmal überhaupt da sein, dass man das Ganze umsetzen kann. Und das fängt erstmal damit an, dass wir erstmal möchten, dass die Trainer in der Lage sind, die grundlegenden Bewegungen, die wir haben, so wie wir für den Sport, für den Fitness, für Gesundheit und später vielleicht für Performance dann überhaupt in der Lage sind zu coachen. Und das fängt halt damit an, dass ich in kein Studio gehen kann und sagen kann, hey, ich habe keine Ahnung davon, bitte bring mir mal eine Kniebeuge bei. Weil in 95% der Fällen kommt erstmal völliger Murks bei rum, es werden Mythen aus den 60er, 70ern noch erzählt, aller Knie nicht über die Zehenspitzen, keiner weiß, wie man in irgendeiner Weise den Bauch anspannen soll, dass es Unterschiede gibt in den verschiedenen Menschen, was die Körperproportionen angeht und so weiter. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein Punkt, ne? Also die Basics, was Bewegung angeht. Und dazu natürlich dann eben entsprechend auch die Ernährung, die, wie wir wissen, auch eigentlich für die Grundlagen gar nicht so kompliziert sind, wenn es einfach darum geht, erstmal abzunehmen oder zuzunehmen. Und was das Ganze dann eben, wie gesagt, den Verkauf hab ich da noch gerade noch erwähnt, sowas natürlich noch. Aber als Basis auf jeden Fall noch so ein grundlegendes Mindset, wie man Dinge angeht. Also zum einen natürlich sich selbst zu hinterfragen, was man eben so tut, ne? Sich quasi mit Self-Reports und selbstreflektiertem Denken eben dazu überhaupt anregen, dass man sich überhaupt weiterentwickelt als Mensch und als Trainer und sich selber kontrolliert, aber auch in der ganzen Methodik, wie man das Ganze aufbereitet, dass man eben nicht, wenn man Klienten bekommt mit Problem XY, dann erstmal zu Google geht, eingibt, keine Ahnung, Patient sagt, er hat eine Übersäuerung, was mache ich? Und dann kommt Übersäuerung als erster Artikel bei Google, kommt dann Zentrum der Gesundheit, ein Artikel komplett ohne Quellen und es wird irgendwas erzählt und du sagst dann, alles klar, das ist es, die haben meine Lösung, Dankeschön, und erzählt dann dem Klienten dann halt eben irgendwas, was dann da steht, sondern eben das versucht, in Kontext zu setzen und eben so eine generelle, auch evidenzbasierte Arbeitsweise überhaupt beizubringen. Ja? Und so ein kritisches Denken, ja, einfach zu wissen, dass niemand unfehlbar ist, dass auch die krassen Gurus in ihren Bereichen Fehler machen und dass man ja einfach sich alles mal ein bisschen aneignen muss und aber kritisch betrachten muss und dann eben schauen muss, was passiert. Und natürlich aber trotzdem auch weiß, dass man Fehler macht und Fehler machen wird und daraus lernt und eben so ein generelles Mindset überhaupt beigebracht bekommt, dass man von da aus auch selbstständig weiterarbeiten kann. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man sich nicht verrennt und irgendwie dogmatisch in irgendeine Richtung rennt, die dann irgendwann völlig bekloppt wird. So.
Ja, das ist so der typische Satz, den man ja auch von jungen Trainern dann hört. Ich habe aber bei der Fitnesstrainerausbildung das und das gelernt. Oder ich hatte ja auch, das habe ich schon in der letzten Folge erzählt, diese Konfrontation gehabt, so ich habe in der Physioschule gelernt das. So, ja. Das ist zwar für einen Anfangspunkt, das ist auch richtig und man sollte auch auf erfahrene Leute hören, aber eine ganz entscheidende Kompetenz, die du genannt hast, ist es, selbst Wissen hinterfragen zu können oder selbst Aussagen hinterfragen zu können. Das heißt, sich das Wissen selbst zusammensuchen zu können und einschätzen zu können, was ist plausibel oder was ist weniger plausibel oder was ist weniger nach evidenzbasierten Standards oder etwas mehr vielleicht. Deswegen, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt an eurem Projekt. Zum einen Teil haben wir natürlich eine theoretische Ausbildung sicherlich bei euch vorfinden, aber zum anderen auch einen gewissen Praxisteil. Aber wie wir ja letztendlich wissen, wenn wir ins Trainerbusiness einsteigen, ist der praktische Teil eine ganz, ganz entscheidende Komponente. Und da kann man bei einer Ausbildung dem Ganzen nicht vollkommen entgegenkommen. Man muss einfach seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und dann nehme ich einfach Bezug auf das, was wir eben in der kleinen Pause besprochen hatten, war, dass ein Post kam in einer Gruppe, wo eine Dame sich beschwert hatte, dass in ihrem Leichtathletikverein oder einem Leichtathletikverein, den sie kennt, jemand jetzt angefangen hat als Athletiktrainer und der keinerlei Trainererfahrung hatte. Und sie hat sich darüber beschwert, ob das denn so richtig wäre, ob man denn sowas zulassen könne. Und ich habe mich damals noch zurückgehalten mit dem Kommentar, aber Nils, fand ich ganz gut, hat in einem Satz erwähnt, ja, wo soll er denn anfangen? Er muss ja irgendwo anfangen, er muss ja seine ersten Erfahrungen sammeln. Und das finde ich eine ganz, ganz entscheidende Sache, wo wir Leute einfach die Chance geben müssen, auch wenn wir noch überhaupt keine Ahnung haben, ob sie groß was drauf haben, irgendwo müssen sie sich entwickeln, irgendwo müssen sie mal Hürden entgegengestellt bekommen, wo sie mal dran wachsen sollen. Und ich denke mal, dem wollt ihr auch so ein bisschen, oder diese Entwicklung wollt ihr ein bisschen unterstützen.
Auf jeden Fall, ja. Wie du sagst, irgendwo musst du anfangen und jeder, egal wie viel Stunden Selbststudium und Ausbildungen er vorher schon hatte, wird wissen, wenn man anfängt. Und ich denke, das ist als Personal Trainer nicht anders als Athletiktrainer. Wenn du das erste Mal auf dem Platz stehst oder das erste Mal mit einem Kunden irgendwas machst, es passieren Dinge, auf die bist du nicht vorbereitet. Und es passieren Dinge, da wirst du Fehler machen. Und rückblickend, deswegen auch eben, wie vorhin erwähnt, so wichtig, dass man darüber nachdenkt und eben das Ganze dann vielleicht nochmal in Kontext setzt oder sich darüber Gedanken macht, ob man da richtig reagiert hat. Es ist einfach so wichtig zu wissen, dass man zum einen Fehler macht, aber dass man eben auch daraus lernt und dass man eben irgendwo anfangen muss. Und rückblickend, wenn ich jetzt mir überlege, was für Pläne ich am Anfang geschrieben habe und ich mir die angucke, denke ich mir auch, Alter, was hast du da für einen Quatsch verzapft, ne? Aber so ist es mit allem und ich, da gab es einen coolen Spruch eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war in irgendeiner Weise von Eric Helms oder einer von den Leuten, die gesagt haben, alle Pläne, die wir schreiben, wenn es jetzt um Krafttraining oder Performanceentwicklung in irgendeiner Weise geht, ist nichts Definitives, sondern es sind alles educated guesses. Also alles, im Endeffekt raten wir zu einem großen Teil einfach aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund von natürlich der Wissenschaft auch, aber im Endeffekt das, was bei uns kommt, das ist nie 100% richtig und genau, sondern es ist im Endeffekt raten. Aber jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen und eben Erfahrungen überhaupt machen. Und deswegen habe ich da auch eben kommentiert, weil ich mir auch gedacht habe, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, von meinem Verein, wo ich jetzt bin, gerade als Fußballathletiktrainer bei Schott, Wenn ich da nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dass der Trainer gesagt hat, ey, klar, das, was du machst, das klingt super und so wie du das Ganze beschreibst und präsentierst, hast du da auch Ahnung davon. Ich würde dich gern dafür haben, weil ich habe davon selber nicht so viel Ahnung. Wenn er das nicht so gesagt hätte und mir das angeboten hätte, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, anzufangen. Ja? Und ich hatte vorher auch keine praktische Erfahrung. Ich hatte meine Ausbildung gemacht und hatte natürlich auch super viel schon gelesen und Präsentationen geguckt und alles Mögliche dazu. Aber du musst einfach irgendwann anfangen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das überhaupt macht. Was wir uns dafür eben überlegt haben für die DKK, ist so ein Mentorensystem, dass wir gesagt haben, es ist einfach immens wichtig, dass man nicht völlig im Dunkeln tappt, sondern auch einfach die Möglichkeit hat, wenn man vor einer Entscheidung steht, bevor man irgendwas in Anführungszeichen völlig vergeigt, ja, weil man einfach nicht weiß, wie man das Problem gerade lösen soll, dass man jemanden hat, an den man sich wenden kann, dass man einen Mentor hat, entweder regional, also über deinen Wohnort oder deinen Standort, wo du das Ganze machst, betrieben oder eben auch online, dass du jemanden hast, den du fragen kannst, mit dem du das bequatschen kannst, der sich kurz Zeit nimmt für dich und dir einfach mal einen Rat gibt. Ja? Das heißt ja nicht, dass du sagst, ey, kannst du mir bitte mal sagen, wie man die Planung für eine Sommerpause im Fußball macht oder so, sondern einfach, hey, ich habe da ein Problem mit Spieler XY, der hat das und das, kannst du mir da vielleicht einen Tipp geben, was man da machen könnte, bevor ich den jetzt aufs Feld schicke und der sich vielleicht verletzt. Ja? Sowas in die Richtung. Oder einfach Erfahrungswerte mitgeben. Und deswegen finde ich, ist so ein System einfach super, super wichtig, dass man auch zu seinen Ausbildern und eben unter Umständen Mentoren auch einfach ein gutes Verhältnis hat und die einfach fragen kann. Ja, und da muss ich auf jeden Fall auch nochmal die Ausbildung bei RAVO als Sports Performance Specialist nochmal auf jeden Fall loben in der Hinsicht, weil es einfach sehr, sehr cool war, dass ich immer mit allen Ausbildern, die da in irgendeiner Weise uns weitergebracht haben, immer noch super guten Kontakt habe und immer noch die fragen kann und egal wie busy die sind und wie viel die zu tun haben, es kommt auf jeden Fall irgendwann eine Antwort und das ist einfach sehr, sehr, sehr viel wert. Und das möchten wir halt eben auch für unser System haben, dass wir den angehenden Trainern was an die Hand geben, dass sie ja die Möglichkeit haben, im Zweifelsfall zu fragen, bevor sie irgendwie ja nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja. Bei vielen Leuten kommt auch immer der Eindruck auf, die machen ihre Ausbildung oder warten sich halt letztendlich an den 2 Wochenenden. Okay, danach weiß ich alles über das Thema und danach muss ich auch nichts mehr darüber lernen. Das heißt, mir wird das alles in kleinen Mundhäppchen quasi präsentiert, wird mir gezeigt und danach weiß ich, wie es läuft. Und dann steht man das erste Mal auf dem Platz und merkt auf einmal so, okay, ich habe nur die Hälfte des Equipments zur Verfügung. Es ist eine noch viel größere Gruppe, als ich mir theoretisch vorgestellt hatte. Und jetzt ist mega das Scheißwetter. Was mache ich jetzt aus der ganzen Situation? So, das sind so Kleinigkeiten, über die man überhaupt nicht nachdenkt vorher, die dann auf einmal aufkommen, wo man dann kreativ werden muss. Und absolut. Je länger man dabei ist und je mehr Routine bei der ganzen Sache dabei ist, wo mir zum Beispiel einmal im Wintertraining auf einmal gesagt wurde, ja, du trainierst heute gemeinsam mit der U16. Das heißt, ich hatte U19, U16 und gemeinsam 100 Spieler. So, das heißt, ich stehe auf einmal auf einem halben Fußballfeld mit 100 Spielern und meinten so, du hast 60 Minuten Zeit fürs Athletiktraining. So, ich will nicht sagen, dass ich es optimal gelöst habe, aber dennoch habe ich mir ganz schön Learnings draus gezogen, inwieweit man zum Beispiel mit so einer Situation umgehen kann, besonders wenn man lernt, danach auch mal das zu reflektieren. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Moritz, Julia, was gibt's von euch? Nickt nur. Das finde ich toll.
Naja,
Jetzt wird ausgeschwiegen, bis der Erste sich...
Ich glaube, das streichen wir raus. Ne?
Ja, das muss man nochmal...
Naja, meiner Meinung nach ist Erfahrung ist natürlich wichtiger. Also man muss Grundlagen haben und so weiter. Erfahrung ist mega wichtig. Wie kann man das lernen? Man muss das einfach sammeln. Man kann das nicht in einem Kurs lernen, mit Theorien und so weiter lernen. Und wie Kevin gesagt hat, wichtig ist Kreativität, Anwendbarkeit. Ne? Wenn es nicht nutzbar ist, dann scheißegal, wie viel du weißt, wie viel du kennst. Also cool, dein Kniebeuge ist dein Form ist geil, aber sonst mit 100 Leuten, wie Kevin gesagt hast, kannst du das nicht machen. So, es ist völlig egal. No one cares. Train harder, sagen wir immer. Also ja, diesen Practical Skills oder Mentoring, wie kann ich das jetzt, also erstmal, wie kann ich das sehen in real life sozusagen von einem Mentor, wie du gesagt hast, Nils, und dann, wie kann ich das selber machen? Was ist für mich machbar? Vielleicht, ja, ja, für dich wichtiger als jede Theorie der Welt
eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Ich denke, in dem Zusammenhang ist Improvisation auch einfach, weil du es jetzt gerade erwähnt hast mit den auf einem 100-Spiel auf dem Feld, ist super wichtig, dass man sich eben, dass man eben nicht festgefahren ist und wir eben, deswegen wir auch versuchen beizubringen, so ein, ja, ein offenes Mindset zu behalten und ja, die Improvisation muss auch geübt werden, so doof es klingt sozusagen. Ne? Also im Prinzip nicht nur jetzt, was Athletiktraining angeht, dass man eben nicht 8 Monate Offseason hat und dann die restliche Zeit im Jahr spielt, sondern einfach, dass das, was du zur Verfügung hast, vermutlich deutlich weniger ist als das, was du denkst. Dein Equipment wird schlechter sein. Was machst du draus? Und das nicht nur aufs Athletiktraining auf jeden Fall, sondern natürlich auch einfach aufs Personal Training. Du hast ein Studio, in dem du deine Leute trainierst und dann hast du aber vielleicht keine super krasse Powerbar mit krassem Knurling und kannst mit deinem Footballer 250 Kilo aufs Parkett droppen lassen beim Deadlift, ja? Sondern eben auch, was machst du aus solchen Situationen wie meisterst du das Ganze, ne? Und einige Leute wollen nicht im Studio trainieren, sondern zu Hause trainieren, wie kann man das umsetzen, wie kann man das trotzdem interessant gestalten und so weiter. Das sind auch alles Skills, die man können muss und in dem Zusammenhang auch einfach dann ein großes Arsenal an Übungen hat, die man eben als Tools, als Werkzeuge betrachtet und die dann eben auf die verschiedenen Situationen anwendet und eben nicht diesen dogmatischen Sinn hat und einfach sagt, ey, ich habe viele Kraft-3-Kämpfer, deswegen muss jeder von meinen Kunden Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben machen, sondern halt eben so ein offenes Mindset beweist und einfach situationsbedingt improvisiert und das Ganze so anwendet.
Aber immer noch realistisch, ne? Also wie genau. Wir vorher gesagt haben, vorher gequatscht haben. Es gibt eigentlich viele Dinge auf Instagram zum Beispiel, das einfach nur Quatsch sind. Die können cool sein, die können hilfreich sein, die können gut sein, aber die sind einfach unrealistisch, weil, keine Ahnung, ich habe das Liz für uns, wir haben Fußballern, die waren, keine Ahnung, 10 Monaten, 11 Monaten des Jahres, also wir haben wirklich keine Pause. Warum brauche ich was war es? Trap Bar, Single Leg, Deadlift mit Jump oder irgendwas. Okay, cool, das sieht geil aus auf Instagram. Aber sonst
ja, super genau.
Creative, absolut. Aber nicht praktisch.
Ja. Ja, absolut. Ich habe dazu auch gerade, ich habe gestern einen Post gesehen von einem Judo-Verein aus meiner Heimat, die Bilder gepostet haben vom Athletiktraining und dann haben sie mit der Jugend halt olympisches Gewichtheben gemacht, ne? Stoßen, Reißen, Snatches, aber dann trotzdem nur mit der Stange, mit den Mädels und das sind dann eben genau diese Sache, wo du eigentlich kontextabhängig das Ganze machen sollst und einfach schauen sollst, wie viel kannst du rausholen mit den gegebenen Mitteln und was ist sinnvoll und es ist halt auf jeden Fall nicht sinnvoll, Leute, die keine Ahnung haben vom olympischen Gewichtheben, mit Hilfe nur dessen besser machen zu wollen, ne? Weil wir haben keine Zeit mit Athleten. Wenn dein Athlet nicht das von vornherein schon relativ gut kann, dann ist die Frage, ob du ihm erstmal 4 Wochen lang Technikübungen im Snatch machen lässt, bevor er in irgendeiner Weise ein Gewicht benutzt, was ihm für seine Performance hilft, oder ob du nicht vielleicht irgendwie doch irgendwas anderes benutzt, was ihn einfach schneller weiterbringt.
Ja, muss man alles im Kontext sehen und deswegen finde ich diesen Punkt auch so wichtig, dass man dann einfach, anstatt man sagt, ich mache jetzt 5, 6 Trainerausbildung, dass man einfach sagt, ich fahre jetzt einfach zu 5, 6 Trainern und gucke denen mal über die Schulter. Klar, Basics sind wichtig und sollte man auch erlernen, aber man sollte es zumindest nicht übertreiben und versuchen, jede Ausbildung mitnehmen zu können, die man mitnehmen kann. Weil zum Beispiel habe ich letztens eine Instagram-Nachricht bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, so, ja, ich habe alle möglichen Ausbildungen gemacht, aber mir fehlt jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie ich das zusammensetzen soll. So, ich habe so viel darüber gelesen und so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das umsetzen soll. Da habe ich halt gesagt, so ganz ehrlich, pack erstmal die Bücher an die Seite, schreib jetzt einfach jeden Trainer aus der Umgebung an, den du kennst, der irgendwas im Athletikbereich macht, und guck den einfach über die Schulter. Egal, ob er gut ist oder weniger gut, reflektiere es. Und selbst wenn es nicht so gut ist, dann machst du halt deine Learnings daraus und sagst so, okay, so würde ich es zum Beispiel nicht machen. Und daraus entsteht so ein bisschen dein eigenes System. Und das finde ich eine ganz, ganz entscheidende Komponente, dass man solchen Leuten A, die Chance gibt, zuschauen zu dürfen, wie zum Beispiel über euer Programm, was ihr da auf die Beine stellen wollt. Aber auch zum anderen, wenn dann zum Beispiel ein Verein einen Athletiktrainer sucht und jemand sagt, hey, ich mache das umsonst, weil ich möchte Erfahrung sammeln, also so ein gewisser Austausch dann halt auch einfach stattfindet, dass der Verein auch mal sagt, cool, gerne, komm einfach vorbei. Und ich meine, Qualität setzt sich am Ende durch. Wenn er nach 2 Monaten halt einfach den völligen Bullshit macht, dann kann es halt auch relativ schnell sein, dass die Spieler oder Trainer ihn halt schnell mal wieder rauswerfen. Aber es kann auch sein, dass er seine Learnings draus macht, dass er besser wird und dass wir dann irgendwann einen guten weiteren Athletiktrainer in Deutschland an der Seite stehen haben. Und das wäre doch schön. Und das wäre blöd, wenn wir jemanden so eine Chance verwehren.
Auf jeden Fall. Ich denke, in den meisten Fällen ist ein mittelmäßiger Athletiktrainer oder Sports-Performance-Coach immer noch besser als das, was der Sportcoach in dem Fall mit den Leuten macht, weil der halt eben auch nur in den meisten Fällen sehr limitierten Hintergrund dazu hat, zu dem ganzen Thema, egal ob es jetzt Kraft ist oder um was es jetzt geht, Schnelligkeit oder so weiter. Meistens sind es ja eben einfach nur Erfahrungswerte, die die Leute eben mit aufgeschnappt haben, unter Umständen in irgendeinem Zusatzmodul bei der Ausbildung zu ihrem eigentlichen Sport. Und dann kommt halt eben eher Murks raus, als dass es in irgendeiner Weise viel bringt. Oder es wird eben dem Ganzen gar kein Value zugeordnet, weil man eben gemerkt hat, dass das, was man da eben gemacht hat, nichts gebracht hat. Und dann muss man eben natürlich als Athletiktrainer auch eben gucken, dass man da irgendwie seinen Platz findet. Aber wie du halt gesagt hast, Leute auf die Finger gucken und über die Schulter schauen, ist einfach super wichtig, um auch einfach genau das zu sehen, ja, dass du irgendwann lernst, eben diese Dinge in den Kontext zu setzen und eben zu sehen, dass es nicht von schwarz auf weiß springt, sondern eben von schwarz zu über dunkelgrau bis hellgrau irgendwann zu weiß geht und dass wahrscheinlich auch die schlechteren Trainer Sachen, Elemente drin haben, aus denen du was lernen kannst. Und wenn man das eben dann ein bisschen irgendwann einschätzen lernt, dann kann man auch auf von den schlechteren Sachen noch was rausziehen. Und wir hatten es vorhin von den Instagram-Posts. Ich finde, das ist eine super coole Möglichkeit, einfach, wenn man so ein generelles, wenn man so ein generelles, ich rede einfach mal weiter, so einen generellen Denkansatz hat und weiß, was man in Kontext setzen muss und wie man die Übungen zum Beispiel bewerten soll, dann kann man auch einfach sich Übungen auf Instagram angucken und einfach schauen, ob die in irgendeiner Weise in deinen Fundus, in deine Toolbox passen und kann einzelne Sachen herausgreifen, auch wenn 90% von den Übungen, die der Trainer da gerade postet, völliger Mumpitz sind und einfach überhaupt nicht in den Kontext passen. Aber wenn da 2 Sachen dabei sind, die du rausnehmen kannst, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast, gerade was Kreativität angeht, was Schnelligkeit angeht, was Spiele angeht für die Jugend, da kann man so viel mitnehmen, wenn man einfach nicht blindlings einfach nur irgendwas kopiert, sondern sich das anschaut und dann für seine eigene Situation adaptiert.
Exakt, einfach mal anschauen und sich dann nochmal Gedanken drüber machen, okay, wie könnte ich es anwenden oder was könnte ich zum Beispiel im Drill ändern? Man muss ja nicht die Übung so 1:1 übernehmen. Ganz einfach, so ein bisschen Kreativität darf ruhig auch zum Trainerberuf dazugehören.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, jetzt hatten wir Instagram schon angesprochen, auch über Julia, und hatten auch so ein bisschen Thema Bullshit oder Quatsch, der über Instagram oftmals gepostet wird, angesprochen. Vor dem Podcast hatten wir uns auch über unterhalten, wie spricht man überhaupt sowas an? Weil du hast ja auch gesagt, Kinder so ein bisschen über die Finger schauen. In gewisser Weise durch die Welt des Social Medias können wir ja theoretisch fast jedem Trainer jetzt auf die Finger schauen und können gucken, was er macht, und können auch genauso sehen, ob er in unseren Augen Quatsch macht oder ob er was gut macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden auf Instagram sehe oder wenn du jemanden auf Instagram siehst, Nils, wo du sagst, so, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, wie zum Beispiel bei dem Judo-Verein jetzt, was war mit olympischen Gewichtheben. Wie würdest du denn persönlich das Ganze angehen, jetzt aus einer reiferen, reflektierteren Sicht, um denjenigen irgendwie darauf hinzuweisen oder zu sagen, so, ne, mal, irgendwie will man ja auch dafür sorgen, dass gescheite Inhalte gepostet werden. So, wie würdest du denn dafür beitragen, als Einzelperson auf Social Media?
Auf jeden Fall. Ja, also zum einen muss ich da auch einfach sagen, dass ich da wirklich sehr, sehr viel gelernt habe über Kommunikation, wie man Kritik äußert, weil ich am Anfang auch einfach, oder also vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch wie ein Kreuzritter durchs Internet gezogen bin und gedacht habe, dass ich das Social Sort of Justice in der Hand habe und Leuten sagen kann, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Und wenn man eben jemandem sagt, hey, du machst da Quatsch, was soll das? Sich dann im Endeffekt wundert, warum dann nur eine pissige Antwort zurückkommt. Und wenn das dann eben ein paar Mal passiert, dann fängst du irgendwann an, darüber nachzudenken. Dementsprechend, jeder postet ja erstmal, oder sehr, sehr viele Leute posten im Internet. Und ich denke, wenn du erstmal, der erste Punkt ist natürlich, wenn du eine öffentliche Präsenz hast und dein Wissen preisgibst, dann musst du darauf gefasst sein, dass Kritik kommt. Das ist ganz wichtig. Und du musst diese Kritik halt auch annehmen, weil jeder von uns weiß, dass er die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen hat und Fehler macht und vielleicht auch Sachen einfach nicht bedacht hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstmal Kritik anzunehmen. Aber wenn ich Kritik äußere, dann ist zum einen erstmal was gerade im Kraft- und Athletikbereich, was ich gelernt habe, ist, man muss wirklich erstmal gucken, in welchem Kontext steht das Ganze. Habe ich hier ein Highlight-Video von irgendwelchen Übungen, wo irgendwelche Übungen abgebildet sind, wo ich vielleicht sage, hey, Moment mal, das ist doch völliger Nonsens, warum macht ihr das? Das ist doch, also, das verstehe ich überhaupt nicht, das hat doch daran gar nichts zu suchen. Und dann direkt drunter schreibe, hey, was ist das für eine scheiß Übung? Was soll der Kack? Dann, wie gesagt, wird zum einen halt erstmal eine sehr, sehr unsachliche Antwort zurückkommen, wenn ich das dementsprechend formuliere, aber auch, ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext das Ganze steht, in welcher Phase des Trainings das geschieht, war das mit jemandem, der gerade Reha macht, war das mit irgendeinem anderen Hintergedanke, war das vielleicht eine Übung, um irgendwas anderes zu forcieren, um vielleicht eine Vorübung, wie auch immer. Also erstmal das in Kontext zu setzen und nicht direkt drauf zu schießen, sondern was ich halt ja einfach sehr, sehr sinnvoll finde, ist erstmal einfach nachzufragen. Also zu sagen, hey, was war denn dein Ziel mit dem und dem Teil? Und so einfach erstmal in den Dialog zu kommen, weil ich hatte dann wirklich so häufig solche Aha-Momente, wo mir irgendjemand gesagt hat, ja, das war mit einem Spieler, der XY hatte, oder es war mit einem Trainee, der das und das Problem hatte, und dementsprechend habe ich das einmal mit ihm gemacht und dann danach hat es viel, viel besser geklappt und er ist nicht mehr nach vorne gefallen in der Kniebeuge oder er hat keine Kompensationsbewegung mehr gehabt und hat sich irgendwelche Richtungen bewegt, die er nicht hätte sein sollen. Und dann saß ich so vor dem Bildschirm und dachte mir so, fuck, Alter, wenn ich jetzt gesagt hätte, was soll der Scheiß, das macht doch gar keinen Sinn, dann hätte ich das nie erfahren. Und so habe ich vielleicht sogar nochmal einen zusätzlichen Blickwinkel bekommen, warum das Ganze überhaupt stattgefunden hat. Ja, von daher denke ich, ist es da einfach wirklich wichtig, vorsichtig zu sein, um nicht einfach direkt drauf loszubrettern, sondern da muss ich auf jeden Fall auch noch Credits an Frank Tegger raushauen, mit dem ich ja zusammen Seminare mache, der da eine unglaublich sachliche Art an den Tag legt und den du quasi niemals aus der Fassung bringen kannst und der auch nie irgendwelche Leute in irgendeiner Weise angeht, sondern wirklich versucht, das Ganze sehr, sehr sachlich zu lösen, so eine Diskussion. Und das Ganze einfach wirklich versucht, ja, so rational anzugehen wie möglich und versuchen, sich nicht verleiten zu lassen, zu sagen, ey, was ist das für ein Quatsch? Das ist doch völliger Nonsens, sondern einfach wirklich nachzufragen, was generell finde ich eine sehr, sehr gute Art ist, um auch vielleicht um später aufzuzeigen, dass das nicht sinnvoll ist, und auch dem Trainer vielleicht einen Denkanstoß zu geben, wenn man einfach immer weiter fragt, hey, was ist das Ziel von der Übung? Und dann sagt er XYZ und dann sagst du, ja, aber das und das passt da doch gar nicht zusammen und so weiter. Und immer einfach weiter nachfragt, dann führt es relativ häufig, wenn man das auf eine nicht provokante Art macht, dazu, dass der Diskussionspartner einen Denkanstoß bekommt und ja dann unter Umständen sogar einsieht oder seine Meinung ändert und sagt, hey, ja, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich kann das gar nicht gut erklären. Aber das erfordert in den meisten Fällen auf jeden Fall auch eine gewisse einen gewissen Grad an Selbstreflexion, dass derjenige überhaupt in der Lage ist, ja, darüber nachzudenken, dass es und sich selbst überhaupt dazu in der Lage ist, einen Fehler einzugestehen.
Ja, definitiv. Aber super Punkte, die du angesprochen hast, die könnten definitiv ein paar Leuten helfen, die im Powerlifting unterwegs sind. Ich weiß, Moritz hat da so seine ein oder andere Erfahrung gemacht. Ich weiß, da kannst du mal berichten. Da sind ja ein paar sehr starke Fanatiker dabei.
Ich wollte gerade sagen, also gerade wenn es immer so um dogmatisches Denken geht, ist ja die Powerlifting-Welt ganz schnell ganz vorne dabei. Also sei es jetzt irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, einen Bankdrück M-Rap machen, ja, schön Touch and Go, Trampolin-Bench, ne, und der Kopf hebt ab und sowieso. Und dann wird sofort rumgeweint, ja, aber der Kopf hebt ab und das ist ja gar nicht pausiert und der Hintern kommt hoch und dann so, okay, und jetzt? So, ich meine, ist der Typ am Wettkampf? Ist der Typ beim Powerlifter? Nein, nein, nein. Also so, ja, also gerade da im Social-Media-Bereich ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich bin teilweise wirklich, was weiß ich, wenn ich ein Video habe jetzt von irgendeinem Trainee und der haut irgendeinen geilen PR raus, ne? Und dann macht er irgendwas nicht ganz so schön, ne? Irgendwas, was weiß ich, die Pause ist zu kurz oder die Tiefe ist nicht ganz schön oder irgendwas. Und dann denke ich mir immer so, poste ich das jetzt und setze dem der Gefahr aus, dass ich dann mir anhören kann, warum macht er das und das? Oder lasse ich es dann doch lieber sein? Und ja, also ich meine, Nils, du hast selber ja auch mit sowohl jetzt Sportlern, sage ich mal, als auch mit der Powerlifting-Welt Kontakt. Ich weiß es nicht, wie da so deine Erfahrungen bisher waren, aber ich kriegt man ja doch dann immer unpassende, ich sag mal, Technik-Feedbacks.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt immer so ein bisschen kritisch, ne? Weil die Leute eben, genau das, was ich vorhin gemeint habe, sie sehen irgendwas und wollen es komplett aus dem Kontext raus, aus dem, was sie sehen, aus diesem kleinen Ausschnitt, den du eben hast, aus dem ganzen Training eben bewerten und ja, hauen dann eben dann auf die Kacke und sagen, hey, was soll das für ein Scheiß, wie du eben gerade gesagt hast. Das ist ja eben auch die Frage, ne? Was ich, du hast ein, du lässt deinen, was du gerade angesprochen hast, lässt ihn jetzt keinen Bench-Amrap machen, also, sondern einen Kniebeugen-Amrap, ja, also as many reps as possible, lässt ihn einfach so viele Wiederholungen machen, wie er schafft in dem Moment. Und dann sind vielleicht zwei Wiederholungen dabei, die sind vielleicht nur parallel und sind nicht unterparallel, ja, sind also nicht wettkampftauglich sozusagen. Und dann ist auch die Frage, gehe ich das zu einem Trainee hin und sag, du, das war aber nichts, ne? Also da waren zwei Wiederholungen dabei, die müssen wir eigentlich streichen, und weil die zählen nicht beim Wettkampf. Und zerstört damit komplett sein Momentum, sein Selbstbewusstsein, was er dadurch aufgebaut hat, unter Umständen, weil er sich gefreut hat, dass er das geschafft hat. Oder sage ich, ey, alles klar, wenn das im nächsten Lift wieder oder im nächsten Video wieder kontrolliert ist und alles ist gut, dann passt das wieder, ja. Und die Powerlifting-Szene ist da einfach wirklich eine der dogmatischsten, will ich fast sagen, was das Ganze angeht. Ich meine, es gibt ja Seiten, die sich nur darauf beschränken, Half-Squat oder Quarter-Rep-Squat-Videos auseinanderzunehmen, also wo Leute Kniebeugen machen, die zu hoch sind, in Anführungszeichen zu hoch für Powerlifting-Verhältnisse, und sich dann darüber lustig machen, ohne jeglichen Kontext. Und ich meine, gerade wenn du jetzt auch nicht nur in Kraft-3-Kampf hast, sondern eben Footballer-Coach, wenn du oder generell Sportler coachst, dann ist es halt eben diese Tiefe einfach ein sehr, sehr, sehr individuelles Ding. Und dann, keine Ahnung, zum einen ist die Mobilität eben ein ganz großes Thema. Kann derjenige überhaupt so tief beugen? Und halt auch die Zeit. Habe ich 4 Wochen Zeit, mit dem jetzt Kniebeugen-Assessments zu machen und Mobilitätsübungen zu machen, dass der in irgendeiner Weise tief beugen kann, also so tief beugen kann, dass der KDK-Experte im Internet sagt, das passt. Oder mache ich das eben nicht und lasse ihn halt eben ein bisschen zu hoch beugen. Und die Ausbildung auf jeden Fall, oder meine Athletiktrainer-Ausbildung auf jeden Fall auch sehr viel beigetragen, dass ich da ein offeneres Mindset habe und einfach ja, solche Dinge versuche, nicht mehr von vornherein zu verurteilen, sondern eben sage, hey, der hat jetzt gerade halt, der ist halt Eishockeyspieler und hat jetzt 190 Kilo auf dem Nacken, der muss jetzt nicht unterparallel beugen, ja, wenn er jetzt gerade einen Max-Versuch macht. Aber das ist auch auf jeden Fall ein cooles Thema, denke ich, weil wir hatten da mit Mike Young auch mal drüber auf der Athletikkonferenz oder generell hatte da auch schon mal ein gutes Video darüber gemacht, ob jeder immer parallel beugen muss, und hat es mit seinen Fußballern dann zumindest gesagt, in der Offseason, wenn sie viel Zeit haben, dann lassen sie die Leute auch relativ tief beugen und unterparallel, insofern es möglich ist. Und ansonsten, wenn Sie den Stress eben minimieren wollen und es Ihnen hauptsächlich um den konzentrischen, also die Aufwärtsbewegung und den Power-Output geht, dann ist das einfach nicht mehr so relevant.
Ja,
ich finde das auch ganz lustig. Ich denke auch, was da ein anderer Aspekt ist, ja auch oftmals so, wie wir es halt auch vorhin schon mal gesagt haben, jetzt ein einzelnes Video oder Foto, das man im Internet sieht, spiegelt ja in keinster Weise irgendwie so den ganzen Sportler wieder. Ich meine, jetzt mal völlig abgesehen davon, wie du jetzt vorhin meintest, zum Beispiel, dass jetzt bei einem M-Rap vielleicht irgendwie die Raps ein bisschen schlampiger ausschauen als jetzt bei einem Topset oder bei, was weiß ich, beim normalen Trainingssatz, ist ja schon mal eine Sache. Aber halt auch einfach so, vielleicht schaut die Kniebeuge nicht 100% geil aus, vielleicht schaut sie auch nicht 90% geil aus, aber vielleicht sah sie vor ein paar Wochen 0% geil aus und jetzt zumindest ein bisschen besser. Also ich meine, jede Form von Verbesserung ist ja auch wieder eine Verbesserung. Und wenn dann halt jetzt jemand ein PR in dem Sinne raushaut, was weiß ich, ein neues geiles Gewicht als OneRM oder sonst was, und es schaut besser aus als vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr oder wie auch immer, dann sieht es ja der Internet-Spasti in dem Fall einfach nicht. Man sieht halt nur diesen einen Moment und von dem her, das ist halt auch irgendwie sowas, nur durch ein Video im Internet jemand, die Performance von jemand oder das Können von jemand zu beurteilen, ist halt auch so ein bisschen kritischer Punkt. Also ich glaube, das war letztes Jahr, da habe ich schon mal bei Instagram in meiner Story einen ziemlichen Rant zu dem Thema rausgehauen, weil mir halt auch irgendwie jemand einen so beschissenen Kommentar hinterlassen hat. Ich weiß gar nicht mehr, um was das ging. Aber da habe ich halt auch so gesagt, so zum einen, du kannst überhaupt nicht sehen, wie die Person sich entwickelt hat oder ob die Person das immer macht oder halt auch den Kontext. Also das sind, glaube ich, da so ein paar wichtige Punkte, die man sich vielleicht da teilweise oder die sich andere Leute teilweise vielleicht mal überdenken könnten.
Auf jeden Fall, ja.
Definitiv.
Und unsere Zeit läuft schon wieder aus.
Genau, deswegen bringen wir das Ganze mal langsam zum Ende. Vielleicht, Nils, magst du mal zu den Punkten, die dir heute am wichtigsten waren, für unsere Zuhörer, ein kurzes Recap geben, eine kurze Zusammenfassung über euer Projekt, die DKKA, beziehungsweise kann man euch da erreichen? Zweitens zum Thema, wenn ich denn Quatsch sehe, wie spreche ich Quatsch an? So ein kurzes Recap.
Ja, auf jeden Fall. Also die DKKA gibt es auf Facebook. Wir haben auch eine Homepage unter dkka.de und wir haben einen E-Mail-Newsletter, wo ihr keine Werbung oder irgendwas Nerviges geschickt bekommt, sondern wo wir Artikel raushauen, wo wir Ankündigungen eben zur Ausbildung, aber wie gesagt, vor allem einfach Artikel raushauen, die ihr sofort bekommt. Wir haben zum Beispiel jetzt am Anfang einen riesigen Artikel über zum Thema Gesundheit, Ernährung rausgehauen. Dann verschiedene Sachen eben werden über Ernährung kommen, über das Mentale, über Coaching, eben aber auch sowas, was wir heute gesprochen haben. Ja, also Selbstreflexion, wie kann ich besser werden, wie kann ich meine eigenen Aktionen besser bewerten und so weiter. Also da auf jeden Fall, wenn ihr da interessiert seid und angehender Trainer seid oder auch generell euch als Trainer verbessern wollt, dann auf jeden Fall mal schauen, auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen oder eben in den Newsletter eintragen. Und wir werden auf jeden Fall nicht nur eben in Richtung Trainerausbildung gehen, sondern eben auch generell Informationen rausgeben. Dieser Online-Summit wird kommen, der mit wahnsinnig vielen Experten bestückt ist, die zu verschiedenen Themen referieren, die man sich dann eben anschauen kann als Vortrag. In Zukunft werden dann eben auch verschiedene Module kommen und verschiedene Ausbildungen. Natürlich, wir werden nicht irgendwie 20 verschiedene raushauen, aber auf jeden Fall zu dem Basic Trainer wird auf jeden Fall noch eine Athletiktrainerausbildung kommen, wo ich schon mal versprechen kann, dass sie absolut hochklassig sein wird, weil wir super gute Leute im Hintergrund haben, die da sehr, sehr viel dran arbeiten. Genau, und da wird auf jeden Fall viel, viel Content kommen, nicht nur jetzt irgendwie nur rein für Coaches, sondern auch eben für Leute, ja, die an Krafttraining, an Fitness, Gesundheit und natürlich Sports-Performance-Training interessiert sind. Und da werden ganz, ganz viele Informationen kommen, die euch auch so einfach was bringen, nicht nur jetzt angehenden Trainern.
Sehr cool.
Genau.
Ja, damit können wir das, glaube ich, denke ich mal abschließen. Wenn da Fragen sind, zu entweder direkt über DKKA oder über deine Facebook, Instagram Profile, die da waren, Ace Fitness, muss man einfach nur Instagram, ne?
Oder? Genau, einfach Ace Fitness Coaching und Ace Fitness Coaching bei Facebook gibt es genauso. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf jeden Fall immer über Nachrichten und übers Quatschen.
Ja, sehr cool. Damit war das Ganze für die zweite Folge mit dir. Vielleicht gibt es bald eine dritte. Dann aber auch wirklich mit Brandon. Heute war ja echt sehr zurückhaltend. Zu vorsichtig. Ja. Und ja, dann würden wir die Aufnahme beenden.
Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon auf die Rant-Folge und ein bisschen mehr.